Wenn ihr das Kirchenjahr verfolgt, dann wisst ihr, was für ein Sonntag heute ist. Heute ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr, Ewigkeitssonntag oder Totensonntag, je nachdem, wie man das bezeichnen möchte. Für mich ist es Ewigkeitssonntag. Und nächste Woche ist erster Advent. Meine Frau und ich, wir saßen gestern auf der Couch. Sie sagte, Schatz, nächsten Sonntag ist erster Advent. Ich sage, ja, stimmt. Wir wussten das, aber irgendwie, wir bereiten uns dann darauf vor. Das ist dann der Gedanke, wann wollen wir unsere Wohnung dekorieren? Wann stellen wir den Adventskranz aus? Zünden die erste Kerze an? Und dann beginnt eine Vorbereitung. Diese Zeit im christlichen Kirchenjahr, wo wir uns vorbereiten auf die Feier der ersten Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Weihnachten. Und wenn wir an die erste Ankunft unseres Herrn Jesus Christus denken, dann ist es auch schön, sich Gedanken zu machen, er ist ja nicht nur einmal gekommen, sondern er wird wiederkommen und damit diese Welt vollenden. Und ich habe mir vorgenommen, in dieser Advents- und Weihnachtszeit, die ich sozusagen schon im Vorgriff heute beginne, eine Predigtreihe zu diesem Thema zu halten. Jesus kommt wieder. Es ist ja über einen Themenbereich, dass Jesus wiederkommt oder was geschieht mit dieser Welt, über den ich immer mal wieder gerne lehren möchte. Es ist ein wichtiger Bereich. In der christlichen Lehre heißt dieser Lehrbereich oder dieses Thema Eschatologie. Das kommt aus dem Griechischen. Das ist abgeleitet von diesem Wort ta eschata, die letzten Dinge. Man kann sagen, Eschatologie ist die Lehre von den letzten Dingen oder auch von der christlichen Hoffnung auf die Vollendung. Ich finde, das Thema passt eben auch zu diesem Sonntag des Kirchenjahres, Ewigkeitssonntag, Totensonntag. Wir machen uns bewusst, wenn wir einmal sterben werden, also unser Leben in diesem Körper endet, ist es für uns Menschen nicht vorbei. Was geschieht danach? Wir Christen glauben, es geht weiter. Aber was kommt dann? Es geht um die Zukunft. Was erwartet uns persönlich? Aber was erwartet uns auch mit unseren Mitmenschen oder die Menschheit als Ganzes? Was erwartet diese Welt? Worauf geht diese Welt zu? Die Eschatologie, die Lehre über die letzten Dinge, ist ein Grundsatzthema unseres Glaubens, weil es ja auch ein grundsätzliches Thema ist, das sich Menschen stellen. Wenn ich einmal sterbe, was kommt danach? Aber dieses Thema der Eschatologie ist auch die Grundlage für die positive Zukunftshoffnung der christlichen Gemeinde, ein zentraler Inhalt unseres Glaubens. Und zu diesem zentralen Inhalt unseres Glaubens gehört eben die Überzeugung, Jesus wird wiederkommen. Und das schwingt im Advent auch mit. Advent heißt Ankunft. Und mit den frühen Christen erwarten wir die zweite Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Warum ist das so, dass Christen von Beginn der christlichen Kirche, so von Beginn an, wo es Christen gibt, das im Herzen oder im Blick hatten? Und die Antwort finden wir einfach in der Geschichte von der Himmelfahrt Jesu. Stellt euch das vor, Jesus will sich von seinen Jüngern verabschieden. Er sammelt all seine Jünger auf dem Ölberg. Die sind dann da zusammen und Jesus richtet seine letzten Worte an die, die mehrere Jahre mit ihm unterwegs waren. Und von ihnen will er sich verabschieden. Und dann hören wir folgende Worte, die Jesus seinen Jüngern sagt, beziehungsweise wie er sich dann verabschiedet. Dann kommen Engel in diese Szene. Ich lese uns das mal vor, Apostelgeschichte 1, Vers 9 folgende. Und als er dies gesagt hatte, also als Jesus dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie gebannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa. Was seht ihr, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Also da stehen sie da, Jesus verschwindet und sie haben es noch nicht realisiert und dann kommen die Engel und sagen, erwartet seine Wiederkunft, so wie ihr ihn habt gehen sehen, so kommt ihr wieder, er wieder. Jesus kommt wieder. So sicher wir uns sein können, dass dieser Jesus, Sohn Gottes, der diese Welt gemacht hat, auf dieser Erde gelebt und gegangen ist, so sicher ist es, dass er eines Tages wiederkommen wird. Aber wie wird das sein? Und ich sage euch gleich auch mit großer Freude, die Bibel gibt uns hier klare Antworten. Und es ist wichtig und schön, dass wir diese Wahrheiten über die Zukunft kennen. Weil wenn wir das einfach hören bei Jesus, was er seine Jünger über seine Wiederkunft gelehrt hat, auch was seine Jünger gelehrt haben, dann merken wir, wir haben viel Gewissheit. Wir brauchen nicht spekulieren. Es gibt eine einfache, klare Lehre von Jesus zu diesem Thema. Und daher die Predigtreihe Jesus kommt wieder. Heute der Schwerpunkt, ein Gleichnis seiner Rückkehr. Und die nächsten beiden Sonntage, wo ich hier bin, die Vorzeichen seiner Rückkehr und der Tag seiner Rückkehr. Alle drei Texte sind Aussagen von Jesus Christus. Und ich will dann bei den nächsten beiden Predigten, will ich auf die Endzeitrede von Jesus eingehen. Und ich sage das schon mal vorweg, wenn dich das interessiert, auch mal ein bisschen vorbereitet in den Gottesdienst zu kommen, kannst du Kapitel 24 lesen im Matthäus-Evangelium. Da findest du die Endzeitreden von Jesus. Schau dir das ruhig mal an. Das Ziel dieser Predigtreihe ist für mich, ich will die einfache, klare Lehre von Jesus über den Tag seiner Wiederkunft und das, was damit verbunden ist, in den Mittelpunkt stellen. Einfach damit wir Teil dieser christlichen Hoffnung auch in uns haben. Und ich tue das ganz bewusst und auch mit Leidenschaft, weil ich immer auch in der christlichen Szene so mal dieses Schwerpunkt und mal den Schwerpunkt dazu erlebe, auch nicht so ausgewogene Lehre unbedingt. Ich beobachte eigentlich zwei Flügel oder zwei Extreme im christlichen Bereich. Und mein Wunsch ist es, so diese gesunde Mitte mit euch zu halten. Was ist das eine Extrem? Das eine Extrem oder der eine Flügel in der christlichen Lehre, ich nenne die mal die Endzeitspezies mit Endzeitspekulation. Wenn dir so jemand begegnet, das wird jemand sein, der eine starke Konzentration auf das Buch der Offenbarung und das Danielbuch hat, mit dem mit der Leidenschaft zu schauen, wo sind da Bilder und Motive, die ich identifizieren kann mit Dingen, die man gerade erlebt oder die in der Welt erlebt werden. In dieser Endzeit, bei diesen Endzeitspezies wird versucht, die Aussagen der Bibel ganz minutiös auf so einem Zeitstrahl aufzuzeichnen bzw. da anzuordnen und dann wird geguckt, wo einzelne Phänomene der Weltgeschichte darauf passen. Das hat auch eine Wahrheit, das so zu machen, aber man kann es auch übertreiben. Ihr merkt das immer dann, weil jeder ja... Nicht jeder, also wer zu dieser Gruppe gehört, der hat einfach die Tendenz, das, was er gerade erlebt, irgendwie gerade auf dem Zeitstrahl zu finden. Das Ding ist, dass wir 2000 Jahre Kirchengeschichte haben. Und in 2000 Jahren Kirchengeschichte haben Christen zu allen Zeiten versucht, sich irgendwie auf diesem Zeitstrahl wiederzufinden und die Weltereignisse mit dem Bibeltext zu deuten. Das Problem mit Endzeitspekulation und ihren Systemen ist aber aus meiner Sicht, dass sie nicht zur Lehre Jesu und der Apostel passen. Ich glaube, wenn wir auf die Lehre Jesu hören, haben wir das nicht nötig. Ich habe auch den Eindruck, dass sie in der Gemeinde Jesu eher geschadet als genützt haben. Der zweite Flügel oder das zweite Extrem sind die Endzeitvergessenen. Hierzu zähle ich die Mainstream-Theologie, die an vielen westlichen Universitäten gelehrt wird. Bei dieser endzeitvergessenen Theologie, so wie ich das bezeichne, wird das zweite Kommen Jesu als der Weltherrscher und Richter dieser Welt nicht mehr mitgedacht und erwartet. Man lebt so das Christsein, aber dass er wirklich einmal wiederkommen wird, die Welt vollendet, auch die Welt richtet, das wird nicht mehr als Realität gelehrt oder angesehen. Das Ergebnis ist dann, die christliche Kirche verliert hier einen ganz wichtigen Punkt, ihre eigene Überzeugung als Zeuge für Jesus und die Wahrheit zu sagen. Weil ich glaube, das macht einen Unterschied, ob man lebt in der Gewissheit, dieser Jesus wird eines Tages wiederkommen und auch diese Welt richten, im Guten wie im Bösen. Wie werde ich vorgehen? Was ist mein Weg? Ich will mit euch sehr genau hinhören, was Jesus in den Evangelien über das Ende der Zeit lehrt. Und mit den Worten von Jesus, das ist mein Weg, will ich dann das interpretieren, was ich in der Offenbarung, im Danielbuch oder in anderen biblischen Texten lese, die etwas über die Endzeit sagen oder über den Weg Gottes mit dieser Welt. Nun genug der Vorrede, lasst uns in den Bibeltext einsteigen. Wenn ihr mitlesen möchtet, Matthäus Evangelium 13. Kapitel. Ich starte mit den Versen 24 bis 30. Und dann springe ich etwas weiter, weil das Gleichnis wird dann gedeutet, aber das ist ein paar Verse weiter. Erstmal starte ich mit Vers 24. Das Gleichnis trägt den Titel „Das Gleichnis vom Unkraut im Weizenfeld“. Jesus erzählte der Menge noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon. Als dann die Saat aufging und die Ähren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt jetzt dieses Unkraut? Ein Feind von mir hat das getan, gab er zur Antwort. Die Arbeiter fragten: Möchtest du, dass wir hingehen und das Unkraut ausreißen und einsammeln? Nein, entgegnete der Gutsherr. Ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Dann werde ich zu den Erntearbeitern sagen: Reißt zuerst das Unkraut aus, sammelt es ein, bündelt es, um es zu verbrennen, und dann bringt den Weizen in meine Scheune. Dieses Gleichnis von Jesus sagt uns etwas über das Reich Gottes. So leitet Jesus das ein. Was es genau bedeutet, sagt das Gleichnis nicht. Und wir brauchen eine Deutung. Jesus, was willst du uns mit diesem Gleichnis sagen? Gott sei Dank haben die Jünger danach gefragt, sodass wir nicht raten müssen. Jesus, was meinst du damit? Worauf sollen wir das beziehen? Und ein paar Verse weiter in dem Bibeltext, in dem 13. Kapitel, gibt Jesus dann die Antwort, was mit diesem Gleichnis gemeint ist. Und jetzt lese ich weiter ab Vers 36. Dann trennte sich Jesus von der Menge und ging ins Haus. Dort wandten sich seine Jünger an ihn und baten ihn: Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Jesus antwortete: Der Mann, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Himmelreichs. Das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der das Unkraut sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt und die Erntearbeiter sind die Engel. Das Unkraut wird eingesammelt und verbrannt, und so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden, und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die anderen zu Fall gebracht und die ein gesetzloses Leben geführt haben, und werden sie in den Feuerofen werfen, dorthin, wo es nichts gibt als lauter Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Wer Ohren hat, der höre. Was Jesus uns heute sagen möchte, ist in diesem Text sehr einfach beschrieben. Was lehrt uns Jesus? Jesus öffnet uns einmal die Augen für die Wirklichkeit dieser Welt aus Gottes Perspektive, so wie er sie sieht. Was zeigt uns Jesus? Jesus zeigt uns eine Welt, die nicht nur Sichtbares hat, sondern auch Unsichtbares. Es gibt eine unsichtbare Welt. Jesus als Gott. Eine Welt mit Engeln. Es gibt den Teufel als Feind Gottes, der verdirbt, was Jesus Gutes gedacht hat. Wir erfahren aber auch, dass diese Welt Gottes Welt ist. Unsere Welt, in der wir leben, ist sein Herrschaftsbereich. Der Herrschaftsbereich von Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Sie gehört nicht dem Teufel. In dieser Welt, die Gott gehört, ist der Teufel lediglich ein Rebell, der Aufstand macht, aber er ist nicht Eigentümer und Herr. Lasst uns dann auf die Worte von Jesus hören. Er sagt, wenn er wiederkommt, dann setzt er seinen Herrschaftsanspruch durch. Dann wird einfach nur sortiert. Wer ist ein Rebell, der gegen Gott und seine Wahrheit gelebt hat? Das sind die Kinder des Bösen, oder der ist ein Kind des Bösen. Und wer gehört zu den Kindern des Himmels? Das sind die, die geglaubt haben, dass Jesus der Herr ist und die als Bürger seines Reiches gelebt haben. Beide Arten von Menschen leben nebeneinander und miteinander auf diesem Acker. Auf dem Acker, der Gottes Acker ist und es nie aufgehört hat zu sein. Sie leben beide in dieser Welt, die Jesus gehört. Und wenn Jesus wiederkommt, dann sortieren die Engel nur. Dann wird nur festgestellt, die gehören dazu und die gehören dazu. Das lesen wir ab Vers 41. Der Menschensohn Jesus wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere zu Fall gebracht und die ein gesetzloses Leben geführt haben. Und werden sie in den Feuerofen werfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben, dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Wer Ohren hat, der höre. Es ist ein Gericht mit doppeltem Ausgang. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird sortiert. In diesem Teil erfahren wir, es gibt ein ewiges Leben im Reich des Vaters. Etwas total Gutes für die, die das erwarten können, die wissen, dass sie zu Jesus gehören. Aber es gibt auch ein ewiges Gericht Gottes, eine ewige Verlorenheit. Und wenn man das so hört, dass es irgendwann einen Zeitpunkt gibt, wo man sich nicht mehr entscheiden kann, dann merkt man auch etwas, oder mir geht es so, von dem Ernst der Lage. Von dem Ernst der Lage und der Möglichkeit, die jetzt noch da ist, zu handeln. Weil Jesus sagt ja, dieser Zeitpunkt, wo nur noch sortiert ist, das ist ja dann, wann er wiederkommt. Jetzt, wo Jesus noch nicht da ist, gibt es die Möglichkeit für Veränderung. Wenn Jesus jetzt wiederkäme, dann gäbe es keine Chance mehr, die Seiten zu wechseln. Die einen sind dann gerettet, die anderen sind dann verloren. Aber noch ist es nicht so weit. Und Gott selbst wirbt und kämpft um die Seele eines jeden Menschen. Und das will ich in den Mittelpunkt stellen. Es ist nicht so ein fatalistischer Text. Am Ende ist dann ist alles egal oder so. Nein, jetzt ist noch die Zeit, wo es zählt. Wie wirbt und kämpft Gott um das Leben eines jeden Menschen? Die Antwort ist durch dich und durch mich. Durch Menschen, die ihn bereits kennen und die andere Menschen mit Jesus in Kontakt bringen können. Schaue ich auf dieses Gleichnis einfach mal persönlich als Andreas, dann merke ich freue mich auf diesen Tag, wenn Jesus wiederkommt, wo es dann einfach klar wird, wo er mich zu sich nimmt und ich nicht nur im Glauben schauen, sondern im richtig Ansehen der Gegenwart Gottes und der Erkenntnis oder was auch immer leben kann. Aber gleichzeitig, auch wenn ich mich persönlich auf diesen Tag freue, merke ich, wenn Jesus wiederkommt, wird es für viele Menschen zu spät sein, das Leben mit Jesus zu wählen. Und da sind auch viele dabei, die mir auch wichtig sind. Wo ich jetzt hoffe, dass sie irgendwann nochmal den Schritt dieser Entscheidung, Jesus als ihren Herrn zu wählen, erkennen. Das war jetzt, was ich eben gesagt habe, sehr auf unsere Verantwortung in dem Ganzen zentriert. Aber lasst uns nochmal zurück in den Text schauen. Im Gleichnis ist es ja nicht so, dass es als unsere Aufgabe dargestellt wird. Wer gehört zu den Kindern des Himmels und wer zu den Kindern des Bösen? Im Gleichnis ist es 100% die souveräne Entscheidung Gottes, welche Menschen am Ende zu ihm gehören und welche nicht. Und diese Aussage des Gleichnisses kann uns entlasten. Da ist Gott mit dabei und da hat auch Gott eine Erwählung über Menschen. Aber obwohl das wahr ist, dass es 100% diese souveräne Entscheidung Gottes ist, wer ihn erkennen kann und wer ihn wählt, merken wir, wenn wir das Neue Testament lesen, dass es trotzdem bei einer Zusammenarbeit bleibt. Es gibt uns, oder wenn wir in den Evangelien oder im Neuen Testament lesen, merken wir, Gott gibt uns eine Aufgabe, Menschen zum Glauben zu rufen, die er erwählt hat. Aber unser Job ist es, ihnen das Zeugnis von Jesus Christus weiterzusagen. Und dieser Glaube an Jesus Christus entscheidet dann am Ende. Am Tag seiner Wiederkunft entscheidet es, ob jemand ewiges Leben oder ewigen Tod hat. Es ist auffällig, der Glaube an Jesus, der rettet, wird immer von Christen an Nichtchristen weitergegeben. Und das meine ich damit. Es sind immer die Jünger Jesu, die ihn kennen, die den Auftrag haben, erzähl es weiter. Selbst wenn wir im Neuen Testament von Engeln lesen, die Menschen etwas sagen oder erscheinen, die Engel geben nie das Evangelium von Jesus weiter, sondern sie vermitteln immer den Kontakt zu einem anderen, der Jesus schon kennt. Deshalb die Aufforderung, ja, sieh dich mal um. Wer kann in Völklingen und Umgebung das Evangelium von Jesus zu den Menschen bringen? Und es gibt nicht so viele, denen wir das zutrauen, oder? Bei diesen Tausenden von Menschen. Aber du bist einer davon, wenn du Jesus kennst. Und ich bin auch einer davon. Also lasst uns die Zeit nutzen und mit Jesus zusammen Menschen zum Glauben an ihn rufen. Und da haben wir eine Aufgabe. Aber es ist nichts, was wir machen können. Wir können aber beten. Herr, zeige uns Menschen, die du vorbereitet hast, dass sie von dir hören und den Glauben gewinnen. Und dann lass uns sie zum Glauben rufen. Und ich möchte das mit euch hier in Völklingen mehr erleben, dass die Menschen, die Gott erwählt hat, ihn auch kennenlernen und dann in den christlichen Gemeinden landen. hier und überall da, wo sich Christen treffen und auch noch, dass Gemeinden gegründet werden. Das war jetzt der individuelle Teil. Was sagt Jesus in diesem Gleichnis über das, wie einzelne Menschen am Ende der Zeit, wenn er wiederkommt, was sie erwarten kann? Uns persönlich, aber auch andere. Jetzt will ich noch mal einen anderen Aspekt des Gleichnisses betonen, den ich für mich persönlich sehr wichtig, aber auch ermutigend finde. Es ist eine Beobachtung in dem Text, eine Wahrheit, die Christen aus meiner Sicht nicht stark genug beachten können. Es betrifft unsere Zukunftserwartung. Wie wird sich die Welt zum Ende entwickeln? Da geht es nicht um uns persönlich, sondern um diese Welt, in der wir leben, um diesen Acker sozusagen. Was sagt Jesus über unsere Welt? Er sagt, je näher das Ende kommt, je näher es zur Ernte geht, wird das Gute, die gute Saat weiter wachsen. Aber auch das Böse, das Unkraut wird wachsen. Beides, das Gute wie das Böse, wird sichtbarer und unterscheidbarer, je mehr es dem Ende der Ernte entgegengeht. Wenn du dich also fragst, woran erkennen wir, dass wir der Zeit der Ernte und damit dem Tag der Wiederkunft von Jesus näher kommen, dann schau dich um und erkenne, dass das Gute in der Welt immer stärker wird. Ich sage das deswegen so betont, das Böse wird auch immer stärker, aber ich erlebe in der christlichen Szene eher eine Betonung auf das Schwere, dass die Krisen der Welt und das, wo Dinge nicht so gut sich entwickeln. Aber es stimmt eben auch, dass nicht nur das Böse wächst, sondern auch das Gute. Das Böse sehen wir in Sklaverei, Ausbeutung, Umweltzerstörung, kaputten Familien, Kriegen und was es sich alles so sammelt in der Welt. Es gibt echt viel und aus meiner Sicht immer krasseres Böse. Aber auch das Gute wird immer heller und sichtbarer. Und es kommt nur darauf an, auch worauf wir uns konzentrieren. Und wisst ihr, ich habe die Entscheidung getroffen, auch mich auf das Gute, das wächst und das mich fasziniert, zu konzentrieren. Und dann sage ich euch ganz ehrlich, ich liebe es zum Beispiel mit euch zu erleben, wie Gott seine Kirche weltweit erneuert. Wir haben heute zunehmend mehr die Lehre und die Praxis Jesu und der Apostelgeschichte. Und durch die weltweite Vernetzung können wir davon hören, wir können das erleben. Es bleibt nicht nur die Theorie in den biblischen Texten. Das fasziniert mich. Ich erlebe eine große Hingabe von Menschen an Jesus weltweit, auch in vielen sozialen Projekten. Auch so etwas Schlechtes wie Corona bewirkt Gutes. Nie gab es mehr christliche Gottesdienste im Internet wie gerade jetzt. Wir waren gezwungen, uns Gedanken zu machen, den Livestream oder was auch immer nicht auf die nächsten Jahre zu verschieben, ja, sondern jetzt aktiv zu werden und da etwas zu bewegen. Und so kannst du auch, wenn du diese Welt dir anschaust, sehen, wo tut Gott Gutes, wo baut er sein Reich, wo beruft er Menschen und bezeugt seine Kraft. Es ist eben nicht nur das Böse. Und beides wird unterscheidbar und in dieser Zeit leben wir. Wann dann die Ernte kommt, wissen wir nicht. Nur, dass wir bereit sein sollen. Das kommt dann bei den nächsten Predigten. Aber wir leben mittendrin. Das Gute, das in der Welt wächst, ist dieses Reich Gottes. Und solange Jesus noch nicht wiedergekommen ist, lasst uns als Gemeinde Jesu, jeder einzelne von uns, dazu beitragen, dass das Gute, was Jesus in dieser Welt gepflanzt hat, wächst und sichtbarer wird. Weil das ist unser Job. Und das tut er mit uns zusammen. Lass uns dafür arbeiten und dafür beten. Amen. Und das Miteinander beten